Anstoß, der Fußball-Podcast.
Es ist der 13. Januar 2025. Ihr hört die erste Anstoßfolge in diesem Jahr. Mein Name ist Michael Augustin und Fabian Wittke am anderen Ende der Leitung. Wusstest du, dass das so ein richtiger Zeitensprung ist? Fast ein historischer Zeitensprung. Wusstest du, dass wir mittlerweile dichter dran sind am Jahr 2050 als am Jahr 2000?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wünsche dir aber auch ein schönes und frohes und vor allen Dingen auch noch gesundes neues Jahr. Und wie sagt man an dieser Stelle immer noch gleich hinterher, darf man das eigentlich noch wünschen? Aber ich wusste es tatsächlich nicht. Also das heißt, wir beide sind näher an der 50 dran als an der 20?
An der 0, ja. Das Millennium-Silvester 2000 ist länger her als das Silvester von 2049 auf 2050. Man darf, glaube ich, bis zum 31. Dezember immer noch ein frohes neues Jahr wünschen. Also mir darfst du das jedes Mal sagen. Ich wünsche dir natürlich auch ein frohes neues Jahr. Wie sieht die Bundesliga wohl 2050 aus? Wer spielt da mit? Wer wird deutscher Meister? Gibt es dann RB Leipzig noch? All diese Fragen werden wir in dieser Folge nicht beantworten. Aber wir haben trotzdem ein bisschen was vor.
Definitiv. Wir sind sozusagen, wenn wir nochmal zurückspringen in das Millennium-Jahr, wir sind quasi das Starter-Kit für das Jahr 2025. Alles, was ihr für die Fußball-Bundesliga wissen wollt, wissen müsst und vielleicht auch ganz viele Dinge, die euch gar nicht interessieren. Und ich kann mir vorstellen, dass 2050 Jamal Musiala WM-Experte ist. Also vielleicht so diesen Job jetzt übernimmt den Bastian Schweinsteiger. Klammer auf, Klammer zu. Nein, dafür ist es tatsächlich noch zu früh. Also jetzt ich noch nicht mit Bastian Schweinsteiger. Ich kann mir aber vorstellen, dass Jamal Musiala möglicherweise dann so etwas übernehmen könnte. Auch wenn ich rhetorisch vielleicht noch ein paar Zweifel aktuell habe. Aber so vom Stellenwert würde ich sagen, könnte er es schon machen.
Ich glaube, da sehe ich seine Zukunft nicht. Also ich glaube nicht, dass Jamal Musiala jemand ist, der so unterhaltsam wie manch ein anderer Experte, wie Christoph Kramer oder wie Per Mertesacker, die Fußballspiele seziert. Der ist 2050 25 Jahre älter als jetzt. Wie alt ist er dann? Dann ist er so Mitte 40. Ich glaube, der macht sich dann einfach ein schönes Leben. Ja, ist vielleicht Repräsentant des FC Bayern oder irgendeines anderen großen Vereins, vielleicht Manchester City. Manchester City wäre schon so ein kleines Stichwort, gleichzeitig auch Folgenvorschau. Wir haben uns gedacht, weil wir ja mittendrin sind in einer englischen Woche. Morgen Dienstag und Mittwoch findet dann bereits der 17. Bundesligaspieltag statt. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, dann das zurückliegende Bundesliga-Wochenende jetzt sportlich so zu sezieren und analysieren und nochmal ganz doll den Finger in die Wunde legen. Ja, warum hat Holstein Kiel denn nicht in Freiburg gewonnen? Ja, warum hat denn der FC St. Pauli nicht gegen Frankfurt gewonnen? Ja, wer 20 Mal aufs Tor schießt und nicht trifft, der hat dann halt auch Schwierigkeiten, ein Spiel zu gewinnen. Wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht so ein paar globalere Themen anpacken und dazu könnte auch der bevorstehende Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City gehören. Wir könnten über Steffen Baumgart in Berlin reden. Wir könnten auch über die Niederlage von Union am grünen Tisch gegen den VfL Bochum reden. Dann habe ich hier auf meinem Themenzettel noch Merlin Polzin beim HSV, André Breitenreiter zurück in Hannover. Wärst du einverstanden mit diesen Themen?
Ja, finde ich sehr gut. Da hast du schon wieder sehr viele Blumen, thematische Blumen von der Wiese geholt und die in die Vase gepackt. Und dann würde ich sagen, lass uns die auf den Wohnzimmertisch stellen, uns ransetzen und vor allen Dingen ranmachen. Womit wollen wir denn starten? Wollen wir mit Omar Marmoush starten? Wollen wir uns anschauen, ob er möglicherweise in den Schatten, in die Fußstapfen von Sebastian Haller, von Jovic, von Kolo Muani, von, man könnte noch weitere aufzählen, tritt?
Ja, lass uns das machen. Omar, der will nochmal Pep in sein Leben bringen, glaube ich. Ne? Man könnte auch sagen, er startet mit Pep ins neue Jahr. Wobei wir müssen sagen, der Transfer ist noch nicht fix, aber bis Ende Januar sind ja Wechsel möglich. Und es gab ja einige Pessimisten, die hätten gedacht, dass er gar nicht mehr am Samstag für Eintracht Frankfurt gegen den FC St. Pauli auflaufen würde. Hat er dann doch gemacht, hat auch ein Tor geschossen. Ups, es war das einzige Tor. Er hat zwar nicht darüber gejubelt, aus Respekt vor seinem Ex-Club. Er hat ja auch mal ein halbes Jahr am Millern-Tor gespielt. Aber es scheint genau so zu sein, dass er sich in Jovic, Rebic, Kolo Muani in diese Aufzählung einreiht und der nächste Topstar sein wird, der Eintracht Frankfurt verlässt. Ich finde es immer schade, wenn so ein Weltklasse-Spieler, er ist mittlerweile ein Weltklasse-Spieler, nicht nur, weil der Kicker ihn gemeinsam neben Harry Kane in der Kategorie Sturm in die Weltklasse einsortiert hat. Nein, er spielt auch einfach eine Weltklasse-Saison. 14 Tore, 8 vorbereitet, das Ganze nach 16 Spielen. Sein Marktwert lag, ich habe nochmal nachgeguckt, 2023, als er ablösefrei von Wolfsburg nach Frankfurt ging, bei 6 Millionen Euro. Und jetzt können die Frankfurter mindestens 60 Millionen für ihn einnehmen und vielleicht zahlt Manchester City sogar 70, vielleicht sogar 80 Millionen Euro. Das ist ja so die Zahl, die da im Raum steht. Angeblich fordert Frankfurt 80 Millionen für Umar Marmoush, wenn er dann zu Man City wechselt. Und vor dem Hintergrund muss man es verstehen. Aus seiner Sicht kann ich es auch verstehen, weil die Premier League natürlich die aufregendste Liga der Welt ist, die beste Liga der Welt ist. Aber ich finde es trotzdem schade, weil irgendwie will man ja doch solche Spieler in der Bundesliga sehen. Ich gucke ihm gerne zu. Ich finde, er ist ein positiver Typ. Er hat eine tolle Ausstrahlung, ein geiler Kicker. Und ja, deswegen fände ich es schade. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Wechsel dann irgendwie so kurz vor knapp, also Ende Januar stattfindet, dass er die englische Woche und vielleicht auch am kommenden Spieltag nochmal für Frankfurt spielen wird, aber dann so auf dem letzten Drücker der Poker dann auch zugunsten der Engländer abgeschlossen wird und die dann vielleicht die Summe zahlen, die Frankfurt fordert. Wie siehst du das? Wie traurig würde dich das machen, wenn so ein Spieler die Bundesliga verlässt?
Ach, traurig irgendwie gar nicht mal. Ich bin da, was das angeht, relativ emotionslos, aber ich frage mich immer, ob das wirklich der weisheitsletzter Schluss ist. Also wir merken ja mehr und mehr, dass dieses Geschäft ja immer mehr Fahrt aufnimmt. Es gibt ja zum Beispiel als ein kleines, nicht ganz so großes Äquivalent diese Geschichte um den 19-jährigen Zammers beim ersten FC Nürnberg, der von Panathinaikos Athen ausgeliehen ist, den jetzt Liverpool kaufen will, aber Nürnberg zieht vorher noch die Kaufoption, um ihn dann für wahrscheinlich dann so um die 10 Millionen mehr weiter in Richtung Liverpool zu transferieren. Und da denke ich mir so, aber lass den Kerl doch vielleicht erstmal eine gesamte Saison spielen. Lass den doch vielleicht einfach mal das, was er jetzt angedeutet hat über ein halbes Jahr, lass den das doch noch einfach mal bestätigen. Oder vielleicht gibt es noch ein Beispiel wie Maximilian Bayer, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der hat eine starke Rückrunde gespielt für Hoffenheim im vergangenen Jahr. Und ja, diese Scorer-Werte, die jetzt gerade Omar Marmoush, und über den haben wir jetzt ja gerade auch gesprochen, die er aufweist, die haben vielleicht so in der Exzellenz vielleicht noch nicht so viele gezeigt, aber hin und wieder eben doch auch mal Ausreißer nach oben gezeigt. Und da haben wir es doch zum Beispiel auch bei Jovic gesehen, der dann nach Madrid geht und der sich dann da auf die Bank setzt. Oder bei Kolo Muani, der auch nicht diesen Stellenwert bei Paris Saint-Germain hat, den er bei Eintracht Frankfurt hatte. Bei Sebastian Haller, der in England auch nicht sofort so eingeschlagen ist, wie er noch zu Frankfurter Zeiten, zu Büffelherdenzeiten gespielt hat und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so, und deswegen würde ich tatsächlich auch nicht mitgehen mit dieser Einschätzung, dass Omar Marmoush Weltklasse ist. Ich würde sagen, er hat momentan eine Weltklasse-Form, aber ich finde, für einen Weltklasse-Spieler als solchen bedarf es auch schon eine dauerhafte Bestätigung dieser Form. Und die würde ich dann tatsächlich ganz gerne mal sehen über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube wiederum, das hat man auch mal dann bei Jadon Sancho zum Beispiel gesehen, der damals übrigens auch herausragende Scorer-Werte hatte in seiner allerersten Zeit bei Borussia Dortmund, der sie aber danach dann auch nicht mehr so bestätigt hat bei Manchester United. Und na, also es gibt so viele etliche Beispiele und deswegen denke ich mir so, ja, man kann das jetzt machen, man kann natürlich als Eintracht Frankfurt ist es auch verlockend, immer wieder, ich sag mal so, die ganzen Talente, die man für die Zukunft verpflichtet, mit den Transfererlösen aus der Vergangenheit zu refinanzieren. Und für Omar Marmoush ist es sicherlich auch eine großartige Geschichte, weil der wahrscheinlich von jetzt auf gleich auf mal das 3- bis 4-fache verdient bei Manchester City mit einem langfristigen Vertrag. Aber ich finde, es macht auch viel Romantik kaputt, weil, wie gesagt, es ist natürlich bei jetzt diesen 14, 15, 16, 17 Spielen ist es eben auch noch nicht, wie gesagt, die dauerhafte Bestätigung, dass dieser Spieler das auch dauerhaft abrufen kann.
Ja, aber er hat sich stetig weiterentwickelt, ne? Also er ist bereits in der vergangenen Saison besser gewesen als zu seinen Wolfsburger Zeiten. Und ich finde, so eine fast komplette Hinrunde, jetzt morgen und übermorgen findet dann ja der letzte Spieltag der Hinrunde statt, ist schon, finde ich, mehr als ein Trend, mehr als eine Momentaufnahme. Und aktuell, und der Kicker macht das ja, indem er die Spiele, die bis Weihnachten stattgefunden hat, bewertet. Wenn du die aktuelle Form nimmst, die 15 Spiele bis dato oder meinetwegen auch die 16 bis zum heutigen Zeitpunkt, da ist Marmoush aktuell Weltklasse. Deswegen kann ich die Einordnung verstehen und er ist natürlich auch kein Talent, wie es Tsimas, den Nürnberger, den du angesprochen hast, oder Maxi Bayer ist oder sind. Tsimas ist auch ein richtig starker Spieler, der 8 Tore geschossen hat. Der, glaube ich, wenn er, ich habe ein Spiel gesehen von Nürnberg beim HSV, da haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch mindestens in einer Folge drüber gesprochen, der hätte ja 3 oder 4 Tore schießen können. Auch das ein unfassbares Talent und ich kann da den FC Liverpool auch verstehen, dass sie den erstmal safe haben wollen, den Spieler. Wahrscheinlich wird der in den nächsten Jahren munter weiterverliehen, so wie das bei diesen englischen Mannschaften ist. Auch Manchester City hat ja, glaube ich, wenn du alle Leihspieler dazu nimmst, einen Kader von 45, 50 Spielern, die aber über mehrere Länder, über mehrere Clubs oder an mehrere Clubs verliehen sind, und das könnte auch die kurzfristige Zukunft von Stefanos Tsimas sein. Und Maxi Bayer, ja, ist jetzt mittlerweile Stammspieler bei Borussia Dortmund, aber der Start war holprig. Also ich kann Marmoush verstehen und die Frankfurter, die nehmen es wahrscheinlich sportlich, weil sie ja in den vergangenen Jahren erst unter Freddy Bobic, aktuell auch unter Markus Krösche immer wieder bewiesen haben, dass sie solche Abgänge absolut kompensieren können und immer wieder neue, gerade in der Offensive, immer wieder neue Spiele aus dem Hut zaubern und kein ganz so gravierender Qualitätsverlust stattfindet. Aber klar ist, dass wenn Marmoush geht, dann ist Frankfurt jetzt kein zwangsläufiger Champions-League-Kandidat mehr. Momentan ist die Eintracht ja Tabellendritte und das, ja, nehmen die Frankfurter dann offenbar in Kauf. Aber sie haben es ja gezeigt, dass sie dann immer mal wieder oben dabei sind und zumindest dann mal in der Conference League spielen und vielleicht ja auch trotzdem die Europa League erreichen. Aber ja, ich glaube, es wird sie jetzt nicht so erschüttern, weil genau das hat es in der Vergangenheit häufiger gegeben, dass Spieler dieser Qualität Frankfurt verlassen haben.
Ja, aber also gebt ihr natürlich recht, dass sich Omar Marmoush auch stetig weiterentwickelt hat. Aber wie gesagt, also das, was er jetzt abruft, ist natürlich auch ein Stück weit Overperformance im Verhältnis zu den Stationen in der Vergangenheit. Und wie gesagt, das dann noch einmal.
Aber es kann auch eine Weiterentwicklung sein. Vielleicht ist das inzwischen sein Leistungsniveau. Also der hat ja wirklich ganz wenige Hänger gehabt. Der ist seit wann läuft die Saison? Seit August der überragende Spieler und ich weiß nicht, also wenn er overperformen würde, dann hätte es ja mal so eine längere Durchstrecke gegeben, so ein paar Wochen ohne Assists, ohne Tore, also ohne Torbeteiligung, ohne Scorerpunkte. Die habe ich bei ihm nicht gesehen. Vielleicht ist das auch inzwischen sein Niveau. Er ist Mitte 20, 25 und ich glaube, das ist jetzt kein Zufall. Hat natürlich mit Hugo Ekitike vorne auch einen Partner, der auch richtig gut geworden ist. Der ist ja seit Januar auch erst in Frankfurt, also seit Januar 2024. Das klappt natürlich gut, aber ich glaube bei Marmoush nicht, dass es ein Zufall ist. Das ist so ein stetiger Prozess und jetzt hat er ein Niveau erreicht, das einfach in ihm steckt. Und ich glaube, das kommt da nicht von ungefähr.
Ich glaube aber schon, dass es einen Unterschied macht, ob du in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt spielst und vielleicht da dann eben zu den absolut besseren Spielern gehörst und du als Mitspieler von Omar Marmoush dann eben auch merkst, dass der Unterschiedsspieler für dein Team sein kann oder dass er das dann halt auch mehr und mehr wird oder am Ende dann auch ist und dass du dann entsprechend auch das Spiel auf ihn zuschneidest. Aber ein Omar Marmoush wird nicht zu Manchester City gehen und da wird keiner das Spiel auf ihn zuschneiden, sondern das hörst du ja auch immer wieder, dass die Spieler also wirklich ja immer mehr funktionieren wie ich AGs. Und wenn da dann ein Omar Marmoush um die Ecke kommt, dann klatscht auch keiner in die Hände und sagt, endlich, jetzt ist der Heilsbringer da. Sondern dann hast du, ich sag jetzt mal im Wettbewerb gesprochen, erstmal 5, 6, 7 Ellbogen im Gesicht, die zu dir sagen, aber an mir musst du jetzt erstmal vorbeikommen. Und das alles in Kombination mit der stärkeren Liga, also mit dem höheren Niveau, das musst du, finde ich, auch erstmal rechtfertigen. Und da, finde ich, ist jetzt im Verhältnis dazu eine überdurchschnittliche Hinrunde mit Eintracht Frankfurt für mich noch kein triftiges Argument.
Ja, aber es kann funktionieren und ich kann ja auch Pep Guardiola, ich kann Manchester City verstehen. Ich meine, die sind jetzt nach 20 Spielen Sechster, haben sich so ein bisschen wieder gefangen. Diese Niederlagenserie, die es da vor allen Dingen im Dezember gab, die war ja schon so, dass keiner eine Antwort hatte und auch Guardiola von Spieltag zu Spieltag immer ratloser wurde. Und die müssen einfach einen Namen präsentieren, die müssen irgendwas verändern an ihrem Kader. So, und dann holen sie sich halt den besten Spieler aus der Bundesliga. Sie haben schon mal den besten Spieler aus der Bundesliga geholt oder den besten offensiven Spieler Erling Haaland. Jetzt holen sie halt Marmoush. So, und klar, der muss sich da erstmal durchsetzen, aber ja, Foden, Grealish, Haaland. Gut, Haaland ist jetzt nicht der potenzielle Konkurrent, weil das der Stoßstürmer ist. Marmoush kommt dann eher über die Flügel. Ja, das ist halt der, von dem sich Guardiola und die Entscheidungsträger bei Manchester City jetzt ja eine Soforthilfe versprechen. Ich kann sie verstehen und ich kann ihn auch verstehen, dass er in der stärksten Liga der Welt spielen will, auch wenn er sich in Frankfurt wahrscheinlich gerade so wohl fühlt wie noch nie in seinem Fußballerleben. Und ja, die Fußballromantiker, die hören ja sowieso diesen Podcast nicht mehr, weil sie ja auch wissen, dass ihre Sehnsüchte nicht bedient werden von keinem Verein und schon gar nicht von englischen Vereinen.
Doch, ich glaube, die Fußballromantiker hören auch diesen Podcast. Also wenn noch jemand diesen Podcast hört, dann sind es auch die Fußballromantiker. Also gerade mit deinem wöchentlichen...
Ich bin ja selber ein Fußballromantiker, ja, eben. Aber ich kann das in dem Fall... ja, ist das normal? Ich finde es trotzdem schade. Aber ich glaube, man kann sagen, Omar Marmoush, der hat ja am Millerntor das entscheidende Tor geschossen für Eintracht Frankfurt. Er war nicht der größte Star in der Stadt am vergangenen Samstag. Weißt du, wer am vergangenen Samstag der noch größere Star hier in Hamburg war?
Wahrscheinlich irgendein Musikact, oder?
Magnus Carlsen, der Schachweltmeister.
Oh ja.
Das spielt er auch für den FC St. Pauli. Der hat er ja am Brett gesessen, während St. Paulis Fußballabteilung gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat. Hat er im Brahms-Kontor vor 50 ausgewählten Zuschauern gegen Solingen gespielt und am Tag danach, also am Sonntag, gegen Düsseldorf. Gegen Solingen hat er seine Partie, sagt man, glaube ich, im Schach gewonnen und gegen Düsseldorf hat er unentschieden gespielt. Ja, aber da war auch was los. Also ein riesengroßer Hype. Magnus Carlsen war in der Stadt und der ist ja noch ein größerer Star als Omar Marmoush.
Das muss man sagen.
Denn der ist Dauerweltmeister.
Und in dem Zusammenhang gab es neulich die Meldung, muss ich nochmal ganz kurz sagen, ist jetzt vielleicht auch schon eine Woche alt, aber musste ich doch ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja manchmal sowas wie Überschriften aus der Hölle und damit meine ich jetzt nicht das Schlagzeilenorakel, sondern es gibt dann ja manchmal Überschriften aus der Hölle, die gewisse Themen thematisieren, anschneiden wollen, ein bisschen Clickbaiting auch betreiben möchten, selbstverständlich. Und zwar hat der jetzt ja geheiratet und die Überschrift dazu lautete: König Carlsen findet seine Dame.
Ja, ich mag das. Überschriften aus der Hölle? Nee, das könnte ich mir auch hier gut im Schlagzeilenorakel vorstellen. Okay. Das kommt übrigens heute nicht. Wäre eigentlich auch passend gewesen, ne, wegen der Spiele, die morgen und übermorgen anstehen. Und dann startet ja auch die zweite Liga am kommenden Wochenende ins neue Jahr. Die dritte Liga ebenfalls. Ich bin, bevor ich es vergesse, übrigens am kommenden Wochenende in der dritten Liga im Einsatz. VfL Osnabrück gegen SV Sandhausen. Es gibt ja Hörer und Hörerin, eine Hörerin, die immer danach fragt. Und morgen bin ich bei unseren Wölfen, VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Der VfL rechnet mit 21.000 Zuschauern. Ich sag, es werden weniger als 20.000. Es soll ganz schön kalt werden. Es ist schon sehr kalt, aber ich glaube, morgen Abend um 20.30 Uhr geht es erst los. Boah, das wird richtig, richtig kalt. Wollen wir jetzt noch mehr Kälte hier in diesem Podcast bringen, indem wir Dirk Zingler, den Präsidenten von Union Berlin, zitieren? Wollen wir über Union und den grünen Tisch reden oder auch über Union und die Verpflichtung von Steffen Baumgart?
Ja, lass uns gerne über Union sprechen. Wir sprechen selten genug über Union Berlin. Und da können wir natürlich auch Tom Rothe, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat, nochmal thematisieren. Als ehemaligen Holsteiner gefällt mir das. Aber nein, es gibt natürlich brisantere Themen. Du hast dich schon angeschnitten. Lass uns das gerne tun.
Erstmal habe ich mich ja gewundert, dass Union Berlin zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren sozusagen, als Tabellenzwölfter Bo Svensson entlassen hat. 9 Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Wie ging es dir damit? Warst du auch überrascht?
Ja, total. Also vor allen Dingen, weil das ja gleichermaßen auch ein kompletter atmosphärischer Wechsel ist. Also das ist ja so, als würdest du, also natürlich macht man das auch, um einen neuen Wind hineinzubekommen. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es als beim HSV so der Trainerwechsel anstand, dass man gesagt hat, so nein, wir können uns nicht vorstellen, dass der und der Trainer verpflichtet wird, weil das ist schon ein baugleicher, ein ähnlicher Trainertyp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt ohne genauer oder dichter an Bo Svenssons Arbeit dran gewesen zu sein, fand ich, Bo Svensson wirkte immer sehr klar, wirkte immer sehr wach, wirkte immer sehr kompetent und auch immer so sehr sympathisch. Und jetzt will ich nicht sagen, jetzt hast du das gesamte Gegenteil, das würde wahrscheinlich Steffen Baumgart auch nicht gerecht werden, aber jetzt hast du schon eben eher so Typ hau drauf und Typ laut und immer wer laut ist, hat recht. Und ich finde auch ganz ehrlich gesagt, also auf mich, und auch da kann ich natürlich nur diese Beobachtung von außen darstellen, auf mich wirkt es irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen gestrig. Es wirkt für mich nicht mehr so richtig zeitgemäß, so dieses jemanden an der Seite zu haben, der am Ende irgendwie, wie gesagt, dessen Argumente häufig sind, auch nicht nur, aber häufig sind, wer laut ist, hat recht. Und ja, ich habe mich da schon so ein bisschen gewundert, dass Union Berlin diesen Weg einschlägt. Wohl wissend natürlich, ich kenne auch die Historie um Steffen Baumgart, der da persönlich das ganze Stadion noch mit hochgezogen hat, wahrscheinlich mit einer ordentlichen Portion Zement in seiner Schiebermütze hat er das Ding da über Nacht hochgezimmert. Und dann nach Feierabend oder während der Arbeit noch, weiß ich, bestimmt mit den anderen Maurern noch ein paar Bier getrunken. Nein, ich kenne die Historie. Natürlich kann man sagen, hat für den ersten FC Union Berlin gespielt, hat diese Historie, passt.
War sogar Kapitän.
Ja,
Publikumsliebling und Kapitän.
Und Horst Held hat ihn zum ersten FC Köln geholt. Und ja, wie gesagt, kenne ich alles, aber trotzdem habe ich mich dann doch auch sehr stark gewundert. Wie ging es dir damit?
Ja, total. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Also erinnern wir uns an die vergangene Saison, da war Union Berlin, du hast Umar Mamouche einen vermeintlichen Überperformer genannt. Das Wort wird ja momentan auch inflationär verwendet im Fußballjargon, auch wenn du das im Zusammenhang mit Umar Mamouche nicht verwendet hast. Aber Union hat in der vergangenen Saison überperformt als Champions League Teilnehmer. Das wurde dann doch alles ein bisschen zu viel. Dann wurde es eine Saison im Abstiegskampf, letzten Endes vorzeitig die Klasse gehalten. Und da ist Union wieder so ein bisschen auf Normalmaß zurechtgestutzt worden. Und deswegen, ich habe ja eben gerade gesagt, Tabellenzwölfter zwischen Weihnachten und Neujahr, 9 Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Was glauben die denn, wer sie sind, die Köpenicker? Wo wollen die denn hin? Das ist doch okay eigentlich. Deswegen hat mich die Entlassung erstmal gewundert. Ja, und dann haben sie Steffen Baumgart geholt, sicherlich auch, um wieder so ein bisschen ja, Sympathie zu erhaschen. Nein, sie müssen natürlich auch von ihm als Trainer überzeugt sein. Also da spulen wir mal zurück. Sympathie gewinnen, Sympathiepunkte sammeln, das war jetzt, glaube ich, nicht der Grund. Aber es ist ja oft so, wenn ein Trainer irgendwo, ich denke da an die Freiburger Zeit oder vor allen Dingen an die Werder Zeit nach Otto Rehagel, lange wirkt, dann dauert es danach sehr, sehr lange, bis die nächste Entscheidung sitzt und bis wieder Konstanz reinkommt. Ich glaube, Union Berlin macht nach 5 Jahren Urs Fischer genau das durch. Der war von 2018 bis November 2023 Trainer an der Alten Försterei, wurde entlassen, dann kam dieser Interimstrainer Marco Grote, ich sag glaube ich, dann kam Bielica, dann wieder Grote, dann Svensson, der ist jetzt weg, jetzt kommt Steffen Baumgart. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine langfristige Lösung ist. Ich habe ja mehrfach schon gesagt, dass ich glaube, Baumgart wird ein bisschen zu gut dargestellt. Ich bin von seinen Fähigkeiten als Trainer nicht so richtig überzeugt, aber er hat Humor. Er hat gesagt, ich bin der erste Trainer, der mit 17 Punkten startet und mit 16 in die Saison geht. Das hat er gesagt, nachdem das DFB-Sportgericht entschieden hatte, dass das 1:1 zwischen Union und dem VfL Bochum in ein 2:0 für die Bochumer umgewandelt wird. Ja, und deswegen hat Baumgart eben dann nur 16 Punkte gehabt. Die sind es dann nach dem ersten Spiel für ihn auch geblieben. Dabei ist es geblieben nach der Niederlage in Heidenheim, weil du hast es gesagt, Tom Rothe die Rote gesehen hat. Rote Karte in der 37. Minute. Aber wie bewertest du die Entscheidung, die das DFB-Sportgericht gefällt hat, Bochum zum Sieger erklärt hat? Union in Person von Dirk Zingler regt sich fürchterlich auf. Er spricht davon, dass das Urteil ein Skandal sei. Mainz, der Kontrollausschuss, der ja auch offenbar ein gewichtiges Wörtchen mitgesprochen hat, wollte ein politisches Exempel statuieren. Er sagte, die Wertung sei an den Haaren herbeigezogen. Wie siehst du das, was da so in den vergangenen Tagen, das Urteil kam ja erst Anfang des Jahres, so passiert ist, rund um Union und rund um dieses, wir reden ja nur noch vom Skandalspiel gegen den VfL Bochum.
Also ich denke schon, dass es vor allen Dingen eine Entscheidung ist mit Signalwirkung. Also dass es vor allen Dingen genau das bezwecken soll, dass es eine Null-Toleranz-Grenze gibt für Gegenstände, die aus der Kurve fliegen und auf entsprechende Profis geworfen werden, geschossen werden, geschleudert werden, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Signal. Alles andere kann man bestimmt auch diskutieren, haben wir ja auch schon diskutiert. Kann man von diesem Wurf so niedergestreckt werden? Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, darf man keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Also muss man schon auch immer sagen, was macht das mit einem Spieler, wenn der von einem Gegenstand getroffen wird? Vielleicht würden 90% der Athleten sagen, boah, mit mir würde das nichts machen, vielleicht Rugby-Spieler auch noch mal mehr und vielleicht auch
Oliver Kahn hätte das Feuerzeug runtergeschluckt, ich sag's dir.
Ja, möglicherweise, aber auch das ist, finde ich, etwas, wo wir vielleicht auch lernen müssen, toleranter zu denken. Also nur weil der eine, es gibt ja, weiß ich nicht, auf Festivals, bei Straßenfesten, bei sonst wo, gibt es immer mal wieder Menschen, die auch einfach mal, keine Ahnung was, ein bisschen zarter beseitet sind und die dann vielleicht auch mal bei irgendwas umkippen, wenn die etwas erschreckt oder wenn die eine besondere Situation haben. Also auch da haben wir eine gewisse Toleranz. Also warum sollten wir sie gegenüber dem Torhüter des VfL Bochum nicht haben. So. Aber ich glaube trotzdem.
Aber das haben wir ja auch schon besprochen. Ne? Also ich hatte ja auch gesagt, ich habe da so ein Störgefühl gehabt und war verwundert, als ich die Bilder sah, dass dieser leichte Streifschuss, den Patrick Drewes so niedergestreckt hat. Aber ich meine jetzt so auf das Urteil nochmal angesprochen. Ist das okay, wie das DFB-Sportgericht entschieden hat? Keine Punkte für Union, 2-0 für Bochum. Macht natürlich auch was mit dem Abstiegskampf. Okay, Bochum ist immer noch Letzter, aber die Kieler, die Hoffenheimer, die St. Paulianer, die Heidenheimer, die finden das, glaube ich, auch eher doof.
Ja, aber es geht ja nicht um doof finden oder nicht doof finden, sondern es gibt dieses Urteil. Und wenn ich dieses Urteil bewerten soll, dann finde ich, erkenne ich da ganz klar die Strategie der Null-Toleranz-Grenze, wie ich eingangs schon gesagt habe. Und ich glaube eben genau das ist der entscheidende Punkt in dieser Causa, dass du sagst, es wird nicht geduldet, wenn irgendwelche Fans oder sogenannte, wie man ja auch immer in diesem Zusammenhang ganz gerne sagt, irgendetwas auf irgendwelche Spieler werfen. Und jetzt haben wir, weil es eben ja diese Unterbrechung gab, diesen Abbruch da in dem Sinne gab, haben wir eben auch einfach mal die Chance, so etwas zu statuieren. Und das wird in diesem Fall so gemacht. So lege ich das aus. Und deswegen denke ich, kann man das natürlich doof finden, aber dann müssen eigentlich die Holstein Kiel, die VfL Bochum, die Heidenheim, vielleicht auch die Hoffenheim oder die St. Pauli-Fans, die müssen dann sagen, ja, doof von den Fans von Union Berlin und nicht doof von irgendeinem Strafgericht.
Ja, die Verantwortlichen sagen ja, der Holger Sandwald von Heidenheim und auch Uke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, haben sich ja dazu geäußert, dass das schon auch andere Vereine mit reinzieht, ne, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Es ist ja letzten Endes so gewesen, dass ja auch der Vorwurf, den Horst Held nicht ganz so polterig wie Dirk Zingler vorgetragen hat, in der Sendung Sky 90, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe die Zitate gelesen, Horst Held hat irgendwie gesagt, was macht denn der Kontrollausschuss da des DFB? Der hat doch gar nichts zu suchen. Also der hätte Schiedsrichter Martin Petersen hops genommen und dafür kritisiert, dass das Spiel fortgesetzt wurde. Beide Mannschaften hatten sich ja auf einen Nicht-Angriffspakt geeinigt, so eine Geste des Fairplays, und dann ist halt die verbleibende Spielzeit runtergetrudelt, das Spiel plätscherte vor sich hin, ohne dass was passierte, wie gesagt, nicht Angriffspakt, und damit hatte das Spiel ja ein ordnungsgemäßes Ende gefunden, und der Kontrollausschuss, der ja offenbar da auch ein gewichtiges Wörtchen bei der Entscheidung des DFB-Sportgerichtes mitgeredet hat, hat den Schiedsrichter ja dafür kritisiert, dass er das Spiel nicht abgebrochen hat. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt auch komisch. Ich habe ein Störgefühl. Also ich finde Zingler zu dramatisch, zu krass in seiner Wortwahl, aber ich kann es auch verstehen und ich habe auch überlegt, was wäre dann eine gerechte Strafe gewesen. Mir wäre es lieber gewesen, ehrlich gesagt, man hätte es bei diesem 1:1 belassen, also nicht, weil mir jetzt Vereine, die gegen den Abstieg spielen, vor allen Dingen die Kieler und die St. Paulianer leid tun, die da natürlich jetzt einen Konkurrenten wieder mehr haben, nämlich den VfL Bochum. Nein, ich sag's einfach mal so, wie ich's empfinde. Ein Zuschauerausschluss, habe ich überlegt, wäre eigentlich neben einer hohen Geldstrafe, die es ja dann sicherlich auch noch geben wird für Union Berlin, die richtige Entscheidung gewesen. Andererseits, wenn du jetzt die Zuschauer ausschließt, wenn du sagst, ihr dürft jetzt nur noch vor so und so viel Zuschauern spielen, die ganze Tribüne, aus der das Feuerzeug flog, blieb leer, denn wirst du ja auch so viele Fans mit auf die Anklagebank setzen, ganz viele, die nichts dafür können. Also ich tue mich schwer, aber ich glaube, das wäre nach meinem Dafürhalten die bessere Strafe gewesen, als das Spiel jetzt in einen Sieg für den VfL Bochum nachträglich umzuwandeln.
Ja, also aber auch dann, also wäre vielleicht auch eine Variante gewesen, aber auch dann wäre es wahrscheinlich drastisch nur möglich gewesen. Also damit will ich sagen, jetzt nicht für ein Spiel, sondern vielleicht dann eher mal so für, weiß nicht, 5 oder vielleicht 10 Spiele. Und das kriegst du natürlich am Ende dann nicht durchgesetzt, weil dafür gibt es dann ja auch zu viele, ja, Werbeverabredungen etc. pp. Im Stadion, verkaufte Banden und so weiter und so fort. Und wenn du das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ich glaube, das hättest du einfach wirklich nicht hinbekommen. Das haben wir ja auch in Corona-Zeiten gesehen, dass sozusagen vieles möglich ist, vieles gestoppt wird, überall auf die Pause-Taste gedrückt wird. Aber der Fußball muss halt weiterlaufen. Und so, glaube ich, ist es auch in diesem Fall. Ich glaube, dass es nicht möglich gewesen wäre, einfach mal viele Spiele ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.
Aber wenn es jetzt ein Präzedenzfall sein sollte oder sein könnte, dann könnte es doch passieren, dass eine Mannschaft, die demnächst deutlich in Rückstand liegt, einen Gegenstand wirft und, oder nicht eine Mannschaft, dass Fans einen Gegenstand werfen und damit einen Spielabbruch provozieren und das Spiel dann wieder für die Mannschaft gewertet wird, deren Torhüter oder deren Feldspieler K.O. gegangen ist. So kannst du ja von außen, von der Tribüne theoretisch Einfluss nehmen. Also wenn das jetzt der Maßstab ist, den das DFB-Sportgericht bei ähnlichen Vergehen immer anwendet, dann könnte es passieren, dass einige jetzt sehr fantasiereich werden und denken, Mensch, jetzt kann ich damit ja auch durchaus eine sportlich schwierige Situation zugunsten meines Vereins beeinflussen.
Ja, aber das konntest du ja schon immer. Du konntest ja auch schon immer aus den St. Pauli-Stadion zum Beispiel irgendwelche Schiedsrichter mit Bechern bewerfen und dafür sorgen, dass es zu einer abbruchähnlichen Situation kommt. Also damit will ich nur sagen, also das kannst du natürlich immer. Du kannst natürlich auch jetzt irgendwie eine Fantasie schüren, wie du irgendwelche Spieler oder Spielbeteiligte tätlich angreifst. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt ein natürlicher Reflex auf dieses Urteil, oder?
Boah, ich weiß nicht. Also, das können wir hier und jetzt nicht beantworten. Da müssen wir einfach mal die nächsten Wochen abwarten oder die entscheidende Saisonphase, wenn es denn wirklich so Richtung 29., 30. Spieltag geht und die Spiele an Bedeutung gewinnen werden, die Bedeutung zunehmen wird. Also ich hoffe nicht, dass so etwas passieren wird, aber theoretisch wäre das ja denkbar, dass ein Fan sich denkt, ja, dann knocke ich halt den Spieler aus und dann gibt's 3 Punkte für meine Mannschaft, wenn es gerade, wenn mein Team oder sein Team dann deutlich in Rückstand liegt. Ja, sehr hypothetisch, aber das ist ja auch so ein bisschen die Argumentation von Union Berlin. Ich will mich jetzt nicht auf das Niveau von Dirk Zingler begeben, aber das, was Horst Held gesagt hat, kann ich auch schon verstehen. Der Nicht-Angriffspakt sei ja eine Geste des Fairplays gewesen. Das ist das, was ja der DFB immer predigt. Also beide Mannschaften haben das Spiel so zu Ende gebracht. Union hätte ja auch gegen einen VfL Bochum in Unterzahl mit einem Stürmer Hofmann im Tor locker das Spiel auch gewinnen können. Aber darauf haben ja die Berliner verzichtet. Wie gesagt, ich kann da kein klares richtig oder falsch benennen, aber ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl mit dieser Aktion des getroffenen Torhüters. zum einen, aber da wollen wir jetzt ja gar nicht mehr so in die Tiefe gehen, haben wir uns ja gerade drauf geeinigt, aber auch mit dem Urteil des DFB, über das wir jetzt ja hauptsächlich reden, da habe ich irgendwie ein Störgefühl.
Okay. Ja, okay, wie gesagt, ich kann das, glaube ich, so akzeptieren. Ich glaube, habe ich ja schon eingangs jetzt gesagt, muss ich mich auch nicht nochmal wiederholen. Ich glaube,
das Nein, wir müssen uns auch nicht festbeißen jetzt an
dem Thema. So eine Linie, ja, ja.
Genau, wir müssen es nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist. Was hältst du von André Breitenreiter?
Ja, ich habe es ja immer wieder gesagt. Ich habe immer wieder gesagt, irgendwann wird André Breitenreiter zum HSV gehen. Ich wusste jetzt nicht, dass es der André Breitenreiter am Maschsee ist.
Der Hannoversche SV von 1896.
Ja, genau. Und auch da habe, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein ähnliches Störgefühl, wo wir bei diesem Wort sind, wie bei Steffen Baumgart, Bo Svensson. Ich will jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, wer seid ihr eigentlich und wo wollt ihr eigentlich unbedingt hin?
Also in die erste Liga, das kann ich dir mal sagen.
Das ist klar, aber also es gibt ja so ganz unterschiedliche Aspekte. Also man kann ja damit anfangen, guck dir die sportliche Ausgangssituation an. Hannover 96 ist nicht abgeschlagen hinter den Aufstiegsplätzen, sondern ich glaube, sie sind aktuell 2 Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. Richtig? Richtig.
Einer. Und Tabellensiebter, 1 Punkt hinter dem HSV.
1 Punkt hinter dem HSV, 2 Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz.
Ja, also die zweite Liga ist ja verrückt. Die ersten 9 spielen um den Aufstieg. Ja. Der 10. Darmstadt hat ja gerade auch einen super Flow, den kannst du fast noch dazu zählen. Genau, ich kann dir folgen. Da habe ich mich auch gefragt, was wollt ihr? Aber okay, mach mal weiter.
Das zweite ist, dass Markus Mann, der Sportvorstand, der Sportgeschäftsführer von Hannover 96, damals mit einem 3-Jahres-Plan angetreten ist und gesagt hat, mit Stefan Leitl werden wir versuchen, in den kommenden 3 Jahren in die erste Liga aufzusteigen. So, das ist das Zweite. Dieser 3-Jahres-Plan ist noch nicht vorbei, sondern der wäre dann jetzt im Sommer vorbei. Und ich finde, Stefan Leitl hat, Klammer auf, Klammer zu, bis auf die Auswärtsbilanz, die ihm natürlich so ein bisschen die Serie oder vielleicht das Gesamtbild verhagelt, aber finde ich schon auch den Fußball in Hannover weiterentwickelt. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Ich finde, von all den Mannschaften, die vielleicht auch reklamieren, aufzusteigen, für sich reklamieren, aufzusteigen, die auch da oben mitspielen, hat Hannover 96 auch jetzt nicht den Kader, bei dem du sagen kannst, mit diesem Kader musst du definitiv ohne Zweifel, wie hat Martin Kind immer so schön gesagt, das ist alternativlos aufzusteigen. Ohne musst du eben nicht hochgehen. So, also
das würde ich aber über den SC Paderborn, die SV Elversberg und den Karlsruher SC, vor allen Dingen über den KSC, ohne Budo Sivtsivadze genauso sagen.
Ja, aber wahrscheinlich nicht über den HSV. Und dann, also damit will ich sagen, wenn du dir den Kader anguckst, ich finde den Kader von Hertha BSC eigentlich auch stärker. Wahrscheinlich ist der Kader numerisch von Schalke 04 auch zumindest ähnlich gut. So, sie können es halt nicht abrufen. Aber ich meine jetzt, oder der Karlsruhe SC ist auch schon definitiv. Aber wie gesagt, ich finde, es ist kein Kader, bei dem du jetzt unbedingt sagst, ja, du kannst mit diesem Kader um den Aufstieg mitspielen. Und das tun sie ja gerade. Das haben wir ja auch durch die Statistik eingangs bewiesen. Aber es ist ja auch noch alles möglich. Aber es ist kein Kader, bei dem du sagst, wie die Vereine, die damals das Portemonnaie groß aufgemacht haben und gesagt haben, ja genau, wir müssen jetzt aufsteigen und wir legen uns jetzt hier nochmal kurz aus dem Fenster und wir verbiegen uns jetzt hier nochmal in jedem Fall für den Aufstieg, weil alles ist teurer als nicht die sofortige Rückkehr in die erste Liga. Und ja, von daher finde ich, ist vor allen Dingen dann auch vor dem Hintergrund der forcierten Lösung, das für mich auch wieder so ein Schritt zurück als nach vorn. Also da hat man so diese Romantik, da wohnt André Breitenreiter im Vorort von Hannover, ist ein Hannoveraner, ist schon mal mit Hannover 96 als eine Art Feuerwehrmann damals aufgestiegen und hat sie dann auch damals im ersten Jahr in der Liga gehalten. Aber ja, das ist auch schon ein bisschen her.
2017 aufgestiegen. Also
in Sandhausen.
Mir geht's ähnlich wie dir, aber die jüngsten Ergebnisse, die sprachen dann eher gegen Stefan Leitl. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also von der Gegenwart in die Vergangenheit. Unentschieden, Niederlage, Sieg. Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Niederlage. 1 der vergangenen 7 Spiele gewonnen. Und ich glaube, in Hannover sehen sie es genauso wie in Elversberg, Paderborn und Karlsruhe. Die Chance, jetzt aufzusteigen bei dieser so engen Spitzengruppe, die halbe zweite Liga ist ja eine einzige Spitzengruppe, die ist so groß und die wollen wir auf keinen Fall aus der Hand geben. Und deswegen durfte Stefan Leitl seinen Dreijahresplan nicht zu Ende führen. Denn wenn das Fazit am Ende des Dreijahresplans ist, oh, wir sind nur Vierter geworden, ja, hätten wir mal vorher reagiert, wäre dann die Analyse gewesen. Deshalb der Wechsel zu André Breitenreiter. Aber auch da bin ich total bei dir. Es wirkt so ein bisschen romantisch. Er wohnt in Altwarmbüchen, war früher bei Hannover 96 Spieler, in der Jugend bei den Profis. Insgesamt 8 Jahre, glaube ich. Dann der Bundesliga-Aufstieg mit Hannover, aber eben auch die Entlassung dann wieder. Dann ging es ja richtig gut weiter für ihn. Meister beim FC Zürich. Darüber hat er ja auch mal in diesem Podcast erzählt. Zweimal war er, glaube ich, sogar zu Gast hier, ne? Mhm. Danach ging er nach Hoffenheim, wurde, ich habe nochmal nachgeguckt, als Tabellen-14. Nach 19 Spielen entlassen. 14. wären die Hoffenheimer jetzt gerne, ne? Die sind nämlich 15. Und im Februar 2024, also vor ungefähr einem Jahr, ging es nach England zu Huddersfield Town. Und da holte er nur 2 Siege und dann stieg Huddersfield mit Breitenreiter in die 3. englische Liga, in die League One ab. Und danach war für ihn dann auch in Huddersfield Schluss. Aufbruchsstimmung, Aufstiegsstimmung sehe ich mit dieser Verpflichtung ehrlich gesagt auch nicht.
Nee. Eher Huddersfield wahrscheinlich momentan eher. Man hadert mit der Entscheidung bei Hannover 96. Aber ja, ja.
Sie mussten irgendwas tun. Das war wahrscheinlich so die Binnensicht auf die sportliche Situation. Ja, und dann ähnlich wie Baumgart, der eine enge Bindung hat zur Union. Man kann das wirklich vergleichen. Holst du Breitenreiter, der eine ähnlich enge Bindung zu Hannover 96 hat.
Ja, und dann sind wir beim anderen HSV. Das ist natürlich mittlerweile nicht mehr ganz so frisch, sondern schon fast ein bisschen eingestaubt. Aber dann ist es doch am Ende über die Weihnachtszeit, also über unsere kleine Anstoß-Weihnachts- und Neujahrspause, Polzin geworden. Ich muss mich immer noch an Merlin Polzin gewöhnen. Merlin Polzin. Obwohl ich weiß, wie der heißt. Aber jedes Mal, wenn ich an ihn denke, will ich sofort Marvin sagen. Deswegen muss ich mich mal sehr konzentrieren.
Ja, sag besser Merlin. Merlin Polzin. Ja, mach ich auch. Ja, Merlin Polzin, 3 Tage vor Heiligabend, 5:0 gegen Fürth und mit diesem Ergebnis hatte Stefan Kunst keine andere Wahl. Also man hätte ja Kunst nach diesem schönen Jahresausklang für bescheuert erklärt, wenn er sich dann gegen Polzin entschieden hätte. Die Ansage war ja, Polzin darf bis Weihnachten Trainer bleben und wer sich mit einem 5:1 in die kurze Winterpause, wobei in der zweiten Liga ist sie eine Woche länger, verabschiedet, der hat natürlich viele Argumente auf seiner Seite und ich finde es irgendwie völlig nachvollziehbar. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass der HSV jetzt auch den braun-weißen Weg geht. Da ist ja auch mal ein Co-Trainer, der sogar noch 2 Jahre jünger war damals, als der heute 34-jährige Merlin Polzin zum Cheftrainer gemacht worden. Und Polzin ist ein HSV-Fan, hat ja damals beim Bramfelder SV angefangen, hat in der Jugend gespielt, hat auch trainiert, aber das Zitat ist dann ja auch wieder hervorgeholt worden. Kennst du dieses Zitat, in dem er sich lobend über die Stimmung am Millerntor geäußert hat?
Nee.
Merlin Polzin hat mal gesagt, das ist wirklich kein Witz, wenn ich am Millerntor bin und es wird das Herz von St. Pauli gespielt, dann bin ich derjenige, der am lautesten mitsingt. Oh. Das hat er gesagt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, im September 2019, damals war er Co-Trainer beim VfL Osnabrück mit 28 Jahren, Cheftrainer damals Daniel Thun und Thun holte Polzin dann ja auch mit zum HSV, als Thun dort Chef wurde beim HSV. Also Merlin Polzin hat sich mal sehr, sehr positiv über die Stimmung am Hamburger Millerntor geäußert, zumindest über die Stimmung vor dem Spiel, denn das Herz von St. Pauli wird ja immer vor dem Anpfiff gespielt. Finde ich witzig, aber in dem Fall kann man den HSV da gar nicht so kritisieren. Also warum auch? Also es lief, was die Punkteausbeute angeht, in seiner kurzen Phase besser als in der Schlussphase unter seinem Vorgänger Steffen Baumgart. Und jetzt hat er eine Vorbereitung gehabt und kann den Traum seines Lebens verwirklichen. Den HSV, seinen Lieblingsverein, neben dem FC St. Pauli, wie wir gerade gelernt haben. Den HSV kann er trainieren und dann auch noch in der 7. Zweitligasaison theoretisch in die 1. Liga führen. Jetzt ist natürlich die Frage, trauen wir es den Hamburgern zu? Trauen wir es Polzin zu? Was meinst du?
Also ich traue es dem HSV eigentlich gefühlt seit 7 Jahren zu, in die erste Liga aufzusteigen, nur aus grotesken Gründen und aberwitzigen Situationen hat man es dann irgendwie nicht geschafft, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, so richtig zu erklären ist es nicht. Also natürlich traue ich ihm das zu, natürlich traue ich das auch dem Kader zu. Die Frage ist halt, welches Gesicht und welche Konstanz kann der HSV dauerhaft zeigen?
Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt mal so eine Sieglosserie kommt, keine Ahnung, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und dann der 3. Platz oder auch der 2. oder der 1. wieder ein bisschen weiter weg sind als aktuell, dann wird so ein junger Trainer, ein ehemaliger Co-Trainer, größere Schwierigkeiten haben, im Wind zu stehen und den Gegenwind auszuhalten. Und dann knickt vielleicht auch ein Stefan Kunst schneller um, als wenn es jetzt, sagen wir mal, Bruno Labbadia wäre, mit dem sich Kunst ja auch ausgetauscht hat, der ja auch eigentlich der Favorit Nummer 1 war auf die Baumgart-Nachfolge. Da wäre ich mal gespannt, wie sich der HSV im Falle einer solchen Serie verhält. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest die Phase kommen wird, in der öffentlich und vielleicht auch intern nochmal darüber nachgedacht wird, ein zweites Mal den Trainer zu wechseln. Nämlich in dieser Phase, die ich gerade skizziert habe, wenn es solche eine gäbe. Weil da hätte Polzin, glaube ich, einen Nachteil gegenüber einem erfahrenen Trainer.
Ja, definitiv. Ja, ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ich musste jetzt gerade daran denken, als du diese Sieglos-Serie angesprochen hast. Da gab es vor einem Jahr im Frühjahr genau mal so eine Situation. Der HSV musste auswärts beim 1. FC Magdeburg spielen. Magdeburg hatte, glaube ich, tatsächlich auch so eine Sieglos-Serie aus, weiß nicht, gefühlt 9 Spielen, kein Sieg und ich glaube dabei auch irgendwie nur ein Tor geschossen. Und der HSV hat sich da so 2 wirklich aberwitzige Eigentore oder so verschuldete Elfmeter da gefangen. Also das war wirklich, es war so absurd und solche Szenen haben sich ja leider Gottes aus der Sicht der HSV-Fans in den vergangenen Jahren immer wieder gehäuft und noch mehr gehäuft. Also von daher, ja, also Potenzial, ja. Ich glaube, es gab auch einen von uns beiden in diesem Podcast, der hat gesagt, dass er sich auch diese Lösung vorstellen kann. Die wurde so ein bisschen von dem anderen dementiert, weil da auch das Thema Bruno Labbadia irgendwie nochmal groß aufgemacht wurde. Aber ja, also auch mit dem Co-Trainer, also ich glaube, da steckt auch sehr viel Expertise hinter. Ich meine, mit dessen Co-Trainer jetzt, also mit Loïc Favé, der ja da wahrscheinlich auch noch irgendwie im Hintergrund mit Einfluss haben wird. Und von daher, ja, ich traue denen das zu. Es ist halt für den HSV ein relativ unkonventioneller Weg, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, das ging, also das letzte Mal, dass der HSV jemanden etwas länger die Verantwortung gegeben hat, der aus dem eigenen Verein kommt, das war in der Abstiegssaison. Christian Titz war ja im Endeffekt der Trainer, der mit dem HSV abstieg, auch wenn er da nicht mehr viel machen konnte. Das Kind war 2018 schon in den Brunnen gefallen, aber er war dann der erste Zweitligatrainer und hat zumindest die ersten Spiele dann noch gemacht, bevor er dann auch entlassen wurde. Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, hier Joe Zinnbauer natürlich auch noch so ein bisschen, ne?
Ja, stimmt. Und ja, wenn man jetzt weiter in die Historie zurückgeht, dann fallen einem da vielleicht noch mehr ein Bernd Hollerbach.
Genau.
Bernd Hollerbach ja auch irgendwie. Nee, warte mal, Hollerbach war der Co-Trainer? Nee, Quatsch, Hollerbach war kein Co-Trainer. Aber bei Joe Zinnbauer ist es auch so. Der kam auch aus der 2. Mannschaft, da hast du recht.
Genau.
Thomas Doll kam auch. Mann, jetzt fallen mir ganz spontan welche ein. Und der hat den HSV sogar in die Champions League geführt. Also vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Wir können schnell mit einem anderen Thema weitermachen, damit das dumme Gequatsche von mir sich versendet. Was hältst du davon, wenn wir mit der Kultrubrik weitermachen?
Oh ja, die gab es ja in diesem Jahr noch gar nicht, ne?
Nee, die muss jetzt dringend mal hier komm.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
So, was hast du mir mitgebracht? Hast du mir was mitgebracht?
Natürlich habe ich dir was mitgebracht. Wie könnte ich denn jemals dir etwas nicht mitbringen? Ich muss das hier nochmal ganz kurz öffnen. Und zwar, ich meine, niemals eine Folge ohne Holstein Kiel. Das ist doch völlig klar. Und ich möchte mit dir auf die Begegnung von Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund blicken.
Gab es schon mal im Pokal, da war ich im Stadion.
Das stimmt, aber es gab noch ein weiteres Pokalspiel. Kannst du dich an das auch erinnern? Das war in Dortmund, da würde ich mich das wundern, wenn du dort auch im Stadion gewesen wärest.
Ja, und ich erzähle gerade Quatsch. 2012 gab es ein Pokalspiel, da war Kiel Viertligist gegen Dortmund zu Hause und hatte vorher Mainz 05 rausgeschmissen. Ja. War Kiel Viertligist. Ich war gegen Mainz im Stadion, nicht gegen Dortmund mit Jürgen Klopp damals als Trainer. Ich war aber bei dem Pokalspiel in der Corona-Saison bei dem 0-5 oder 1-5 in Dortmund im Stadion. Das war das Pokal-Halbfinale sogar. Das war die Saison, in der Holstein Kiel mit Ole Werner fast aufgestiegen wäre, wenn die Kieler nicht im April irgendwie 9 Spiele innerhalb kürzester Zeit hätten machen müssen. Diese ganzen Nachholspiele haben letzten Endes Kiel den K.O. verpasst.
Ganz genau. Ich habe eine kleine Einstiegsaufgabe für dich, und zwar nenne mir einen Spieler aus der Startelf von Holstein Kiel, der sowohl für Holstein Kiel, aber auch schon mal in seiner Karriere für Borussia Dortmund gespielt hat.
Aus der Startelf? Aus der aktuellen Startelf?
Nee, aus der Startelf von damals.
Wann ist jetzt damals?
Achso, genau. Wir nähern uns tatsächlich dem von dir gerade eben angesprochenen Spiel aus dem Jahr, und zwar aus dem aus dem Halbfinaljahr. Das war das Jahr. Das ist hier gerade eben aus dem Jahr 2020/21 Halbfinale Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel. Endstand 5:0 für Borussia Dortmund. Und jetzt kommen wir dem Ganzen näher.
Der war das Salih Özcan.
Nee, es war nicht Salih Özcan, sondern in der Startelf stand ein gewisser Jani Serra.
Ah, okay, ja, der hat bei der zweiten von Borussia Dortmund mal gespielt.
Der hat bei Borussia Dortmund gespielt, und wir wissen, weitere Spieler sind unter anderem Salih Özcan und natürlich auch Tom Rothe. Aber ich möchte, um es nicht ganz so schwierig zu machen, mit dir die Startelf von Borussia Dortmund durchgehen aus dem Jahr 2020/21. Im Tor stand ein
Roman Bürki?
Schweizer.
Ja.
Der damals
genau, Bürki.
Noch nicht Gregor Kobel hieß, der aber auch nicht Bürki hieß, sondern ein weiterer Schweizer. Mit
Marvin Hitz?
Die Antwort ist Marvin Hitz, genau. Dann gehen wir durch eine Viererkette und starten auf der linken Seite mit einem Spieler, der inzwischen beim FC Bayern München spielt und einen portugiesischen-französischen Pass innehält.
Rafael Guerreiro.
In der Innenverteidigung sind wir bei einem Spieler, der momentan immer größer aufspielt in Italien. Lange Zeit für Borussia Dortmund gespielt hat.
Ja? Ja. Mats Hummels.
Genau. Und du hast es schon angesprochen, es gab ja viele große Transfers aus der Bundesliga zu Manchester City. Er gehört sicherlich auch ein Stück weit dazu. Er spielt für die Schweiz in der Nationalmannschaft, aber auch in der Innenverteidigung.
Manuel Akanji.
Ist richtig. Rechts eine absolute Borussia Dortmund-Legende mit einem polnischen Pass damals noch, inzwischen längst verabschiedet, weil Karriere beendet.
Lukas Piszczek.
Ist richtig, genau. Dann haben wir eine Doppel-6. Auch da haben wir einen der vielen Weltklasse-Spieler aus der Vergangenheit von Borussia Dortmund, inzwischen bei Real Madrid, aus der englischen Fußballnationalmannschaft gar nicht mehr wegzudenken.
Ja, Jude Bellingham.
Daneben haben wir auch auf der Sechserposition einen deutschen Nationalspieler, der auch im vergangenen Jahr für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt hat.
War das Emre Can?
Ja, inzwischen 31 Jahre jung ist und auf den Namen Emre Can hört. Wir schauen auf die rechte Seite. Ein Spieler, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Dazu trug natürlich auch eine Verletzung bei. Er hat einen US-amerikanischen und einen portugiesischen Pass, hat sich aber so langsam auch wieder in den Kader von Borussia Dortmund gespielt. Er heißt?
Giovanni Reyna.
Genau, Billy the Kid Reyna. Nein, das war jemand anderes. Dann haben wir auf der Zehnerposition einen Spieler, der es geschafft hat in seiner Karriere, Meister mit seinem Club zu werden. Allerdings nicht mit Borussia Dortmund, sondern
auf der Zehnerposition.
Ja, also hier wurde er so ein bisschen eingetragen als hängende Spitze. Auch eine absolute Borussia Dortmund-Legende. In Amerika Meister geworden.
Ah, Marco Reus.
Vor gar nicht allzu langer Zeit.
Ja, stimmt. Ey. Ja, ja.
Und auf der Linksaußenposition finden wir nochmal einen englischen Nationalspieler.
Ja, das war dann Sancho,
Jadon Sancho. Das war Jadon Sancho. Und vorne, und das ist gar nicht mal so leicht, vorne im Sturm, damals die einzige Sturmspitze. Gucken wir doch
Haaland.
Einfach. Nee, gucken wir mal auf einen Spieler, der hat gespielt unter anderem bei Lens, beim FC Chelsea, bei SV Zulte Waregem, bei Borussia Dortmund, bei Borussia Mönchengladbach, bei Borussia Dortmund, bei PSV Eindhoven, wieder bei Borussia Dortmund. Und aktuell hat er noch einen Vertrag bei RSC Anderlecht. Belgischer Spieler im Sturm.
Stehe ich gerade voll auf dem Schlauch.
Denk vielleicht nochmal an eine große oder auch eine sehr erfolgreiche Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Dessen Bruder galt immer als das noch größere Talent.
Ach, Thorgan Hazard.
Ja.
Der hat Sturm gespielt.
Der hat damals Sturm gespielt, ja. Vorne drin.
Ah, okay. Das überrascht mich. Ja, Hazard, logisch. Eden, sein größerer, erfolgreicher Bruder. Ob er körperlich größer ist, weiß ich nicht.
Genau, ich nenne dir noch ganz kurz die Torschützen. Rainer, Reus, Hazard, Bellingham. Und zwar stand es zur Halbzeit schon 5:0 für Borussia Dortmund.
Jetzt klingelt's ja. Ich sehe mich dann noch und vor diesem riesengroßen leeren Stadion. Es war erstmal kompliziert, die Arbeitskarte, die Akkreditierung in Empfang zu nehmen. Und dann hast du da gesessen in diesem Stadion, das einfach leer war. Einfach mal komplett leer war. Es war eine andere Zeit, 2020, 21. 2020 hat Anstoß angefangen. Wir haben während Corona angefangen und wir gehen in unser fünftes Jahr und sind, wie wir am Anfang gelernt haben, inzwischen 2050 näher als 2000. So, aber nicht abschweifen. Ich habe auch was vor mit dir. Ich möchte mit dir die Auswärtsfahrertabelle besprechen. Und zwar sind das die Vereine, die meisten Fans mit zu Auswärtsspielen bringen. Die stehen natürlich oben. Die Quelle ist sehr seriös, deswegen glaube ich hier auch das Online-Portal fußballmafia.de. Und du sollst mir jetzt sagen, was glaubst du wohl, welcher Verein aus der ersten Fußball-Bundesliga, welcher der 18 Vereine führt diese Tabelle an, sprich hat im Schnitt die meisten Fans bei Auswärtsspielen im Gästeblock? Welcher Verein ist das?
Es ist Borussia Dortmund.
Borussia stimmt, aber Dortmund stimmt nicht.
Mönchengladbach, okay. Ja, wäre auch ein naher Tipp gewesen. Okay,
Genau, 5.786. Man muss dazu sagen, natürlich ist es ein großer Unterschied, ob du irgendwie 1.600 mit nach Heidenheim nehmen kannst oder 8.000 oder 9.000 mit nach Dortmund. Und die Vereine, die ihr Auswärtsspiel in Dortmund schon hatten, die haben natürlich einen großen Vorteil. Gladbach hatte übrigens 12.000 in Hoffenheim dabei. Wir wollen jetzt nicht die kompletten 18 durchspielen, aber vielleicht den zweiten und den dritten noch. Was glaubst du, welcher Verein hat die zweitmeisten Fans zur Auswärtsspiel mitgebracht bisher in dieser Saison und ist demzufolge auf dem zweiten Platz der Auswärtsfahrertabelle?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viele Vereine relativ gleich auf sind. Also ich denke da sofort an, wie gesagt, an Borussia Dortmund und ich denke da an Werder Bremen. Ich denke da natürlich auch an...
Ja, richtig. Stopp, ja, gar nicht weiterreden. Werder Bremen.
Ja.
5.411 und mit 7.000 Werderanern waren die Bremer in Wolfsburg. Das ist bisher das Rekordspiel. So, und was glaubst du, wer ist Dritter? Du hast in deiner Aufzählung diesen Verein noch nicht genannt, glaube ich. Denk nochmal scharf nach. 5.038 Fans im Durchschnitt, Tabellendritter.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das wäre auch so, genau. Ich hätte jetzt so Stuttgart und, aber du meinst natürlich Eintracht.
Stopp, genau. VfB Stuttgart, absolut richtig. So, wir gehen mal ans Tabellenende. Wer befindet sich auf dem letzten Platz, auf dem allerletzten Platz?
Ich glaube, auf dem letzten Platz ist Heidenheim.
Nee, aber Hoffenheim? Heiden ist richtig.
Hoffenheim.
Ja, okay. Mit 971 Auswärtsfans im Schnitt.
Finde ich sogar gar nicht so wenig.
Ja, 1250 waren es in Frankfurt. Frankfurt ist nicht so weit weg von Hoffenheim. Das ist der Rekordbesuch. In Augsburg waren es nur 400. Wer ist Vorletzter?
Wolfsburg.
Richtig, 1268 im Schnitt. Und wer ist Drittletzter?
Heidenheim.
Augsburg, 1564. Okay. Holstein Kiel ist übrigens 12. Also da, wo man sportlich sicherlich absolut zufrieden wäre. Und der FC St. Pauli spielt international, ist 6.
Klar.
Mit 4.700. 75-Fans. Und jetzt kommt was ganz Erstaunliches, oder so erstaunlich ist es gar nicht. Der Verein, der in dieser Saison bisher auswärts am meisten Fans, die meisten Fans dabei hatte, spielt gar nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten. Welcher ist es?
Auswärts die meisten Fans dabei. Köln?
Ach, nicht schlecht. Köln ist Zweiter mit 6013 im Schnitt. Wer hat auswärts noch mehr
Schalke?
Fans dabei? Ja, richtig, Schalke.
Krass,
ja. 6633. Der HSV übrigens Dritter, 5713. Und der HSV wäre mit 5713 nur knapp Zweiter hinter Borussia Mönchengladbach. Also auch da ganz weit oben dabei in der ersten Liga. Und das sind ja auch so Argumente, die einige Vereine, vor allem die Schalke und die Hamburger, vortragen, wenn es um die Verteilung der Fernsehgelder geht. Denn auch die Vereine sorgen dafür, dass Bezahlsender mehr Abos verkaufen. Um das zu vertiefen, ist es vielleicht ein bisschen zu spät. Vielleicht können wir das in einer der kommenden Folgen mal machen. Ich will dich nochmal fragen, welcher Verein in der zweiten Liga ist letzter? Also wer hat dann im Profifußball in den ersten beiden Ligen, die dritte Liga gibt es ja auch noch, aber in den ersten beiden Ligen am wenigsten Fans bei Auswärtsspielen dabei? Welcher Verein ist das?
Ich würde sagen Elversberg.
Ja, stimmt. Ja. 675. In Braunschweig waren die Elversberger mit 141 Fans vertreten, in Düsseldorf aber mit 3000. Das ist schon mal ganz stabil. Ja, so, ich habe mir noch aufgeschrieben, Buch, immer nur rot-weiß gedacht. Klaus Augenthaler, die Biografie von Albrecht Breitschuh, geschrieben und vervielfältigt, veröffentlicht. Er, der hier in der letzten Anstoßfolge vor Weihnachten, es war der 16. Dezember 2024, über sein Buch, über dieses tolle Buchprojekt gesprochen hat. Er hat ja auch ein paar Bücher zur Verlosung freigegeben. Und die Verlosung findet nicht jetzt statt, auch nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber sie hat schon stattgefunden. Nein, jetzt mal im Ernst. Du bist der Verlosungsonkel. Wie gehen wir jetzt weiter damit vor?
Genau, ihr habt ja vor Weihnachten auf die Frage bei Instagram geantwortet, wie ist der Spitzname von Klaus Augenthaler, entweder A, Fabi oder B, Auge, und habt hier ordentlich mitgemacht und wir haben gesagt, wir sammeln alle Namen nochmal raus und in der kommenden Woche, das war ja so, dass uns Albrecht diese drei Bücher, diese drei Exemplare da zur Verfügung gestellt hat, und in der kommenden Woche werden sie dann final ausgelost. Wir dachten, wir nehmen jetzt nochmal so diesen Schwung auf, vielleicht dauert das ja auch noch so ein bisschen, bis diese Folge wieder anläuft, bis euer Alert, eure Bimmel, eure Glocke da euch Bescheid gibt, dass es eine neue Folge, die erst im neuen Jahr gibt. In der kommenden Woche, in der kommenden Folge losen wir dann den oder diejenige aus. Und wie gesagt, auch noch daran angehängt, liegt es bei euch, ob ihr das Buch sofort haben möchtet oder ob ihr mit ein bisschen Geduld noch darauf wartet, dass Klaus Augenthaler das noch einmal bei einer gemeinsamen Lesung, die Albrecht Breitschuh und Klaus Augenthaler halten werden, euer Buch dann noch signiert und wie euch das dann danach zukommen lassen. Aber in der kommenden Woche wisst ihr dann, wer die glückliche oder der glückliche Gewinner ist des neuen Buches von Klaus Augenthaler. Hier ist die Dauerwerbesendung für Bücher und für große Exemplare.
Der DFB-Chefjustiziar wird übrigens auch dabei sein und dafür sorgen, dass hier nicht manipuliert wird und alles mit rechten Dingen zugeht. Damit es kein Chaos gibt, Chaos von Lea ist der Titel, den ich auf unsere Spotify-Liste packe. Sehr beliebt bei der Zielgruppe 4 bis 8, das kann ich mit sehr großer Gewissheit sagen. In meinem privaten Umfeld ist das so. Deswegen gibt es diesen Song. Und was kommt von dir?
Ich pack rauf von Teddy Swim. Von dem habe ich schon mal ganz viel raufgepackt. Aber jetzt aktuell packe ich von ihm The Door auf die Anstoß-Playlist, weil wir die Tür zum neuen Jahr aufgetreten haben und die zum alten schließen. Und ja, die von dieser Folge auch so langsam zufällt, ne?
Ja, die Tür, die schließt. Also ich würde sagen, die klappt jetzt zu. Wir sagen vorher noch Tschüss. Freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid und wünschen euch eine schöne Woche. Gerne wieder nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiederhören.
Adieu.
Anstoß.
der Fußball-Podcast.